Ihr Lieben, wir sind in einer Predigtreihe zu diesen beiden Schwestern, die hier vorne so wunderbar porträtiert stehen. Ich darf vorstellen, das hier ist Martha aus Bethanien. Eine Frau, die vor 2000 Jahren gelebt hat. Und das hier ist ihre wahrscheinlich jüngere Schwester Maria. Martha und Maria aus Bethanien. Und wir lernen in dieser Gottesdienstreihe, in der wir sind, von diesen beiden Schwestern und von Jesus und über die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, bisher jeden Sonntag, also vor 3 Wochen haben wir angefangen, jeden Sonntag diesen einen Satz gesagt: Alles, was wir von Martha und von Maria über Jesus und die Gegenwart Gottes lernen können, können wir nur lernen, weil Martha die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen hat. Sie hat nämlich Jesus in ihr Haus eingeladen. Jesus war zu Gast bei diesen beiden Schwestern zu Hause und das war der erste von mehreren Besuchen in Bethanien und da ist eine Beziehung entstanden. Und wir lesen an einer Stelle, dass Jesus diese beiden Schwestern und auch ihren Bruder Lazarus, dass er sie lieb hatte. Er hat sie geliebt. Und es gibt 3 Geschichten im Neuen Testament über diese beiden Schwestern und Jesus. Wir lesen eine in Lukas 10, eine in Johannes 11 und eine in Johannes 12. 10, 11, 12, Lukas, Johannes, Johannes. Wenn ihr während der Predigt ein bisschen mitlesen wollt, könnt ihr euch hier vorne ein Neues Testament nehmen oder dort bei Dennis ist eine Schublade. Da gibt es auch noch Bibeln. Sonst Handys sind nicht verboten, könnte man denken bei den jüngsten Predigten, die wir hatten. Aber ihr dürft auch in eurem Handy mitlesen in der Bibel. Wir haben die letzten 3 Wochen uns diese 3 Geschichten, Lukas 10, Johannes 11, Johannes 12, einzeln angeschaut. Und jetzt haben wir noch 2 Gottesdienste, wo wir vielleicht noch eine Spur tiefer gehen wollen. Und heute schauen wir vor allem auf Martha. Die Predigt heute könnte heißen an alle Marthas, damals und heute und unter uns. Und nächste Woche schauen wir uns etwas an, was wir von Maria lernen können. Das geht quasi an alle Marias und alle, die es werden wollen. Denn das ist so ein bisschen die Einladung dieser Predigtreihe, mehr von Maria zu lernen. Und das heißt nicht, dass das, was wir von Martha lernen können, schlecht ist. Denn, ich fasse ein bisschen zusammen, ich habe schon gesagt, Martha hat Jesus in ihr Haus eingeladen. Sie hat Jesus bedient. Wir sehen in Lukas 10, wie sie in der Küche ist und ein Essen zubereitet. Sie ist ein bisschen unzufrieden damit, dass Maria was anderes macht. Die sitzt Jesus zu Füßen, das findet sie dreist, das entspricht auch überhaupt nicht den kulturellen Normen. Aber was Martha tut, ist, sie bedient Jesus. Sie dient ihm. Wir sehen in Johannes 11, das ist die Geschichte, wo ihr Bruder Lazarus krank wird, im Endeffekt stirbt er sogar, wie die beiden Schwestern zusammen Jesus rufen. Und als Jesus in der Nähe ist, Lazarus ist leider schon gestorben, da rennt Martha, als sie hört, Jesus ist in der Nähe, rennt zu Jesus und schüttet ihm ihr Herz aus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass alles, was du bittest, das Gottes erfüllen wird. Also sie rennt zu Jesus, sie schüttet ihr Herz aus und sie vertraut Jesus. Was für ein Vertrauen. Und bleiben wir kurz bei dieser Lazarus-Geschichte in Johannes 11. Was dann passiert, ist ein Gespräch zwischen Jesus und Martha, ein, ich würde sagen, theologisches Gespräch, wo Jesus einen wunderbaren Satz sagt. Jesus sagt, das ist Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt oder an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Das sind die Verse 25 und 26. Ein wunderbares Bibelwort. Vielleicht kennt ihr diese Ich-Bin-Worte. An mehreren Stellen im Johannesevangelium sehen wir, wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das sind unfassbar tiefe, bedeutsame Worte, die uns persönlich bedeutsam werden können. Wenn es darum geht, dass wir als Christen leben und irgendwann auch sterben, was für eine Kraft liegt in diesem Wort? Wenn wir bis zum letzten Atemzug, den wir nehmen, darauf vertrauen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und dass, wer an ihn glaubt, er leben wird, auch wenn er stirbt. Was für eine Auferstehungskraft, was für eine Hoffnung auf die Ewigkeit in diesem Wort. Und wer war die Person, an die Jesus das zuerst gerichtet hat? Es war Martha. Das hat Jesus nicht in der Bergpredigt gesagt. Das hat Jesus nicht zu seinen Jüngern gesagt oder im engsten Kreis zu Simon Petrus und Jakobus und Johannes. Er sagt es zu Martha. Also sie, in der Art, wie sie Jesus begegnet, hört sie dann solche Sätze von Jesus. Und dann die letzte Geschichte, Johannes 12, das ist die Salbung in Bethanien. Da spielt so ein bisschen die Hauptrolle, spielt ihre Schwester. Die salbt Jesus die Füße mit Öl und trocknet die Füße dann mit den Haaren. Im Nachgang zur Predigt letzte Woche sagte jemand, es ging um fettige Haare diese Woche. es war. Da kommen wir nächste Woche vielleicht nochmal zu. Diese Woche, was wir über Martha in dieser Geschichte lesen, ist nur so ein ganz kurzer Satz in einer Aufzählung. Wir lesen dort, die sind im Haus, übrigens nicht im Haus von Martha und Maria, sondern im Haus von Simon dem Aussätzigen. Das wissen wir aus den Parallelberichten in Matthäus und in Markus. Die sind in diesem Haus und sie gemeinsam, sie im Plural, machten eine Mahlzeit. Da wird wahrscheinlich Martha dabei gewesen sein. Sie war in der Küche mit anderen zusammen, die haben Essen gemacht. Und dann steht dort, Johannes 12, Vers 2, dort machten sie ihm eine Mahlzeit und Martha bediente sie. Also Martha bedient die Gesellschaft, die dort ist, da ist auch Lazarus, den hat Jesus zwischendurch von den Toten auferweckt, das haben wir gerade ein bisschen übersprungen, könnt ihr gerne nachlesen. Martha bedient sie, Martha ist in dieser Gastgeber- und Dienstrolle, obwohl es nicht mal ihr eigenes Haus ist. Das sagt uns was über den Charakter dieser Frau. Das ist eine Macherin. Das ist eine, die Jesus von Herzen lieb hat, die Jesus vertraut und die tut und tut und tut und die Jesus dient und dient und dient. Und Jesus, was macht Jesus? Wie begegnet Jesus dieser Frau? Jesus begegnet ihr sehr, sehr positiv. Er lässt sich in ihr Haus einladen. Er kommt dieser Einladung nach. Jesus lässt sich von Martha bedienen. Das ist gar nicht selbstverständlich. Es gibt eine Stelle, da sagt Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um selbst sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist selbst gekommen als Diener, aber Jesus lässt es sich gefallen, dass Martha ihn bedient. An zwei Bibelstellen, zwei von drei Bibelstellen tut sie das. Jesus lässt sich das gefallen und ich glaube, er tut es nicht, weil er es bräuchte oder weil er es irgendwie genießt, wie wir es vielleicht irgendwie genießen würden, wenn uns jemand bedienen würde. Er tut das, weil er Marthas Herz sieht. Dieses Herz der Dienerin, dieses Herz der Anpackerin, dieses Herz voller Liebe für ihn. Was macht Jesus noch? Jesus kommt ihr entgegen, als sie zu ihm rennt mit ihren Sorgen. Jesus begegnet ihren Sorgen. Jesus schenkt ihr theologische Erkenntnis. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Er sagt ihr diesen Satz, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Und er führt sie in diesem Gespräch zu einem unglaublichen Bekenntnis. Für die damalige Zeit, vor Ostern, bevor Jesus gekreuzigt und auferstanden war, hören wir Martha sagen, ich glaube, dass du der Christus bist, der erwartete Messias. Du bist der Retter und sie sagt, du bist der Sohn Gottes. Du bist mehr als ein Mensch. Sie erkennt Dinge, die durch die Kirchengeschichte hindurch bis heute Kern des christlichen Glaubens sind. Und Jesus begegnet ihr in einer Art und Weise, wie sie darauf kommt, wie sie das zur Sprache bringen kann. Wenn du auf den Spuren von Martha unterwegs bist, dann wirst du auf diesen Spuren Christ werden, an Jesus glauben, dein Vertrauen auf ihn setzen, ihn in dein Haus einladen, zu ihm rennen. Du wirst Christ werden, du wirst als Christ leben, auch in den Stürmen des Lebens. In den Stürmen des Lebens wirst du nicht vor ihm wegrennen, sondern auf ihn zu. Und du wirst als Christ sterben, in dieser Auferstehungshoffnung. Dass er, Jesus Christus, die Auferstehung, das Leben ist, auch für dich. Also auf den Spuren von Martha, da können wir Christ werden, als Christ leben oder als Christ sterben. Wow, super, richtig gut. Und wenn du die letzten Wochen da warst, erwartest du jetzt einen zweiten Teil der Predigt, der mit dem Wort Aber beginnt. Aber. Es kommt jetzt auch tatsächlich ein zweiter Teil dieser Predigt und er beginnt mit dem Wort und. Und. Denn ich möchte all das überhaupt nicht abwerten. Nochmal, auf den Spuren Marthas können wir Christ werden, als Christ leben, als Christ sterben. Und wenn wir Martha sehen, werden wir in der Reaktion von Jesus eine Einladung an sie sehen und eine Einladung an uns, die für uns gilt, wenn wir uns mit Martha identifizieren. Wenn, ich habe das am Anfang gesagt, der Predigtreihe, ich bin so ein Martha-Typ, ich kann mich sehr gut mit identifizieren. Viel mehr als Maria, die irgendwie die ganze Zeit betet und auf den Knien in der Stille Gottes und ist super richtig, weiß ich. Würde ich nie gegen predigen, aber kann ich mich mit identifizieren. Und ich habe in der ersten Woche auch gesagt, ich glaube, als Gemeinde sind wir eine sehr Martha-mäßige Gemeinde. Wir machen ganz, ganz viele Dinge. Wir sind stark als Gemeinde da drin, Jesus einzuladen. In unsere Gemeinde, uns persönlich. Wir sind auch stark da drin, anderen Leuten zu sagen, hey, willst du Jesus in dein Herz einladen? Also das evangelistische, missionarische. Wir sind stark da drin, Jesus zu dienen. Hier im Stadtteil mit allen Programmen. Guck auf unsere Website, was wir alles machen, was wir alles ehrenamtlich machen, was ihr alles macht. Das ist Martha at its best. Vielleicht nicht besser als sie. Sie war schon echt, echt krass. Aber das ist so auf Marthas Spurenwandel. Und wenn du auch ganz persönlich sagst, ja, ich kann mich damit identifizieren mit dieser Martha, dann ist das eine Einladung, die du jetzt hören kannst. Nicht als Aber, sondern als Und. Well done. Richtig gut. Super. Und höre folgende Einladung von Jesus. Und damit kommen wir zurück zu der ersten Geschichte. Zur ersten Geschichte in Lukas 10. Martha hat Jesus in ihr Haus eingeladen. Beste Entscheidung ihres Lebens. Jesus ist in der guten Stube. Sie ist in der Küche. Ihre Schwester in der guten Stube, Jesus zu Füßen. Skandal nach gesellschaftlichen Maßstäben. Und irgendwann, da kann sie nicht mehr anders und sie geht zu Jesus und sagt, Lukas 10, Vers 40, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und Jesus antwortet darauf, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen werden soll. Anders formuliert, meine liebe Martha, ich werde deiner Schwester nicht sagen, dass sie dir helfen soll. Denn deine Schwester macht nichts verkehrt. Im Gegenteil, sie macht alles richtig. Sie hat das Notwendige und das Bessere gewählt. Ich glaube, das ist keine Abwertung dem gegenüber, was Martha tut. Aber es ist schon eine Priorisierung. Ich habe in dieser ersten Predigt gesagt, am Ende, lasst uns Martha-Dinge machen, aber nur, wenn wir auch den Maria-Ding Priorität einräumen. Kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Lasst uns Martha-Dinge machen, wenn wir den Maria-Ding Priorität einräumen. Denn was ich hier Jesus sagen höre, ist eine implizite Einladung. Wenn er sagt, das, was deine Schwester tut, hier bei mir zu sein, in meiner Gegenwart, zu seinen. Ich hab einmal von Hineni-Spiritualität gesprochen. Hineni ist Hebräisch, hier bin ich. Maria steht für mich für ein Sein in der Gegenwart Gottes, für ein Ruhigwerden. Und wenn Jesus sagt, das ist notwendig und das ist besser, dann ist das eine Einladung, sich dazuzusetzen. Auch auf die Knie zu fallen, auch in seine Gegenwart zu kommen, auch in die Stille zu kommen. Es ist eine Einladung und wenn ich dann die letzte Geschichte wenige Tage vor dem Tod von Jesus sehe, Johannes 12, und dort lese, dass sie ihm eine Mahlzeit gemacht haben und Martha Jesus wieder bedient, dann lese ich das und denke, wie schade. Denn scheinbar, wir haben hier nur ganz wenig Hinweise, wie es war, aber von den Hinweisen ausgehend, scheinbar hat sie sich noch nicht in diese Einladung hineinbegeben. Hat sie noch nicht gesagt, okay, ich komme vor dich in Ruhe und in Stille. Ich sehe hier eine Frau und ich sehe mich da auch drin und ich glaube viele von euch auch. Ich sehe hier eine Frau, die tut und tut und tut und tut. Sie macht ganz, ganz viel. Und zwar Gutes, aus guten Motiven, gute Dinge, die gute Frucht bringen. Sie tut, sie tut, sie tut. Und ich höre Jesus, der sagt, Martha, du tust und tust und tust und tust. Aber ich möchte, dass du bist. Sei. Komm zur Ruhe. Sei still. Hör nicht auf mit dem, was du tust für immer, aber unterbrich es. Nimm dir Zeiten in meiner Gegenwart. Und davor und danach diene weiter so toll und treu, wie du es machst. wir wissen, dass er Martha liebte. Das steht ausdrücklich da drin, in der zweiten Geschichte, in Johannes 11. Johannes 11, Vers 5. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Er liebt sie. Und er spricht auch, er spricht ja mit ihr auch nicht in einer Form der Zurechtweisung. Wenn er sagt, Martha, Martha, du bist besorgt um so vieles, dann unterstellt er ihr das Beste aller Motive. Er könnte ja auch sagen, Martha, du bist im Unrecht. Deine Schwester macht alles richtig. Er könnte sagen, Martha, du bist eifersüchtig. Du bist neidisch, du bist egoistisch, was auch immer. Man könnte ihr ganz viele Dinge unterstellen, aber er sagt, du bist besorgt um vieles. Was für eine Liebe in diesen Worten. Und was für eine liebevolle Einladung, die Perspektive zu ändern auf das Verhalten ihrer Schwester, aber ich denke eben auch auf ihr eigenes. Martha tut und tut und tut und tatsächlich, soll jetzt nicht detailverliebt sein, aber wenn wir uns diese drei Bibelgeschichten anschauen, dann steht nirgendwo, dass sie einmal sitzt. Nirgendwo. Maria immer. Wenn wir nächste Woche nochmal auf Maria kommen, die sitzt nur. Also einmal rennt sie auch zu Jesus hin, wo er sie ruft, aber die sitzt in jeder Story. Und zwar Jesus zu Füßen. Und auch einmal in der Stille. Es gibt diese Stelle, als Jesus auf dem Weg ist, Lazarus ist gestorben. Die Schwestern warten, sie sind bestimmt verzweifelt, innere Stürme. Und dann gibt es diese Stelle, wo sie hören, dass Jesus in der Nähe ist. Und selbst dort lesen wir, dass Maria sitzt, aber wir lesen nicht, dass Martha sitzt. Ich finde die Stelle, Vers 20, Johannes 11, Vers 20. Da steht, als Martha nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen. Well done. Maria aber blieb im Haus sitzen. Wir lesen hier explizit, dass Maria saß. Bei Martha weiß sie nicht, ob sie saß. Ich stelle mir vor, dass sie ihre Runden gedreht hat in ihrer inneren Unruhe, dass sie auf und ab gegangen ist. Und dann hört sie endlich diese erlösende Botschaft, Jesus ist in der Nähe und sie rennt los. Und Maria hat diese Ruhe und sie sitzt. Also selbst da, wo man es irgendwie erwarten könnte, steht nicht explizit, dass sie sitzt. Sie ist unterwegs, trifft Jesus, sagt, komm doch mit in mein Haus, geht in das Haus rein, sie geht in die Küche, sie steht dort, bereitet ein Essen vor, sie dient den Leuten, sie redet zwischendurch mit Jesus, Jesus antwortet, sie dient weiter. Nächste Geschichte, sie läuft vermutlich auf und ab, rennt Jesus entgegen, sie spricht mit Jesus, sie rennt zurück zu Maria, sagt, der Herr will dich sehen. Letzte Geschichte, sie bereitet Essen zu und dient den Leuten, sie ist die ganze Zeit in Bewegung. Bist du auch so ein Typ, die ganze Zeit in Bewegung, am Tun, am Tun, am Tun? Du tust, du tust, du tust und ich glaube, Gott sagt zu dir, halt, sei still, komm einmal zur Ruhe und unterbrich deine Hektik. Setz dich doch mir zu Füßen, lass uns Zeit miteinander verbringen. Vielleicht kennt ihr diese Gastgeber und Gastgeberinnen auf Partys oder bei Familienfeiern, die auch wie, so Martha-mäßig wie so ein Wirbelwind sind. Die fragen, hey, möchtest du noch was zu trinken haben? Ich habe Kaffee oder Tee, möchtest du Kaffee koffeinfrei? Oh, ich könnte auch Latte Macchiato oder Cappuccino machen. Und oh, wir haben auch selbstgemachte Limo, drei verschiedene Sorten. Möchtest du was essen? Ich habe drei Kuchen gebacken, die und die und die Sorte. Und so. Solche Leute, die wie ein Wirbelwind rum sind. Ich glaube, wir alle haben so ein Bild davon. Die meisten Leute davon machen das ja nicht aus irgendwie einem falschen Pflichtbewusstsein, sondern das ist ja Ausdruck von Liebe. Das ist ja ein, ich möchte, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Aber vielleicht kennst du das als Gast, wenn du den Gastgeber oder die Gastgeberin, die so ist, gern hast, dass du dir wünschen würdest, hey, setz dich doch mal zu mir. Komm doch mal innerlich zur Ruhe, daran scheitert es ja wahrscheinlich auch. Komm doch innerlich einmal zur Ruhe, setz dich zu mir und lass uns mal reden. Lass uns eine Konversation führen, nicht über Kuchen und Limo und Kaffee, sondern wie geht's dir eigentlich? Und vielleicht ist die Partysituation einfach die falsche, aber ich kenne auch Gastgeber, die es auch in Partys sehr, sehr gut können. Da muss man sich dann halt selbst was zu essen und zu trinken holen. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist diese Erkenntnis, wenn du zur Ruhe kommst, dann passiert Begegnung. Wir können Jesus dienen und dienen und dienen, aber die Begegnung mit ihm meiden. Unbewusst. Aus Liebe, aus guten Motiven. Aber ich glaube, Jesus sagt zu uns, komm zur Ruhe und schenk mir Blickkontakt. Lass die Augen deines Herzens meinen Blick empfangen. Und wenn die Augen deines Herzens und meine Augen sich ansehen, dann wird Gespräch passieren. Dann werden die inneren Stürme, die du hast, werden ruhig werden. Dann wird vielleicht manche Wunde heilen. Dann werde ich sprechen und ich werde dir Dinge sagen. Ich werde dir sagen, wie ich dich sehe, wie sehr ich dich liebe, wie sehr ich dich wertschätze. Was mein Blick ist auf dich und dein Leben. Ich sage auch mal was Herausforderndes, aus Liebe. Komm zur Ruhe in meiner Gegenwart und lass dich in meiner Gegenwart verändern. Und dann darfst du auch wieder aktiv werden, denn das schätze ich an dir. An alle Marthas da draußen. Jesus liebt unsere Aktivität. Jesus liebt es, dass wir ihn eingeladen haben in unser Leben. Jesus liebt es, wenn wir zu ihm rennen mit den Stürmen unseres Lebens. Jesus liebt unser Vertrauen, was wir in ihn setzen. Jesus liebt, was wir tun. Wahrscheinlich nicht alles, was wir tun, aber ganz, ganz viel von dem, was wir tun. Jesus liebt das. Und Jesus will uns nicht umbiegen und zu anderen Menschen machen. Jesus möchte Begegnung mit uns. Jesus möchte zwischen all diesen Zeiten des Trubels und des Tuns Momente der Begegnung mit uns. Er möchte nicht die ganze Zeit der Gast auf der Party sein, der sagt, danke für die Limo, danke für den Kaffee, aber hast du einen Moment für mich? Ich würde gerne wissen, wie es dir geht. Ich würde dir gerne sagen, wie es mir geht. Es ist okay, wenn mal eine Party dabei ist, wo kein Raum dafür ist. Aber dann lass uns auf einen Spaziergang verabreden in der nächsten Woche und das nachholen. Ich möchte euch einen Vers, ist eigentlich nur ein Teilvers, aus Psalm 46 mitgeben. Psalm 46, Vers 11 beginnt mit den Worten: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 11. Sorry für alle, die jetzt nur ein Neues Testament gerade haben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Offenbar braucht es eine Ruhe, um wirklich zu erkennen, dass Gott Gott ist. Vielleicht denkst du jetzt so wie ich, ja, ich weiß ja, dass Gott Gott ist. So, ich habe schon einiges in der Bibel gelesen, viele Gottesdienste, Predigten erlebt. Ich habe sogar vielleicht ein paar Bücher gelesen, Vorträge gehört, Podcasts, was auch immer. Ich weiß doch, dass Gott Gott ist. Aber hier werden wir aufgefordert, und zwar von Gott. Er sagt, dass ich Gott bin. Gott fordert uns hier auf, seid still. Und in dieser Stille erkennt, wer ich bin und wie ich bin. Das sind diese Augen unseres Herzens, Augen Jesu, Blickkontakte. In der Stille im Sein erkennen, dass er Gott ist. Dass er der Gott ist, der dich liebt, der dich sieht. Dass er der Gott ist, der dich geschaffen hat und der mit dir Dinge vorhat. Ich will euch einladen, und ich glaube, das ist die Einladung, die Martha damals auch mindestens zwischen den Zeilen gehört hat. Und die uns Martha-Typen nicht so leicht fällt anzunehmen. Ich möchte euch einladen, und mich damit auch, ich will uns einladen, immer wieder diese Momente der Stille und der Ruhe zu suchen. Das Tun, 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 Tun zu unterbrechen. Nicht abzubrechen. Wir werden damit wieder anfangen. Aber zu unterbrechen und zur Ruhe zu kommen. Ich lade dich ein, zu überlegen, wie ist es bei dir? Was unterstützt dich darin, still vor Gott zu werden und zu erkennen, dass er Gott ist? Dich Jesus zu Füßen zu setzen und ihm zuzuhören. Was hilft dir dabei? Welche Tageszeit? Welche räumliche Umgebung? Ist es für dich vorteilhaft, das Handy vielleicht nicht im selben Raum zu haben oder ausgeschaltet zu haben? Kleiner Tipp, ja. Was hilft dir im Stillwerden vor Gott? Letzter Gedanke. Gott hat diese Welt nach einem Rhythmus geschaffen. In einem 7-Tage-Rhythmus. Und der 7. Tag ist Ruhe. Das biblische Wort dafür ist Sabbat oder Shabbat. Wir lesen am Anfang in ganz poetischen Worten, Gott schafft diese Welt und 6 Tage lang ist es, es werde und es geschah. Und dann am 7. Tag Ruhe. Am 7. Tag ruht Gott. Quizfrage, weil er erschöpft war und eine Ruhe brauchte? Nee, weil das der Rhythmus ist, den Gott in diese Schöpfung hineinlegt, den Gott in unser Leben hineinlegt. 6 Tage und dann Ruhe. Übrigens auch schon in den Tagen. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Es gibt ein Tageswerk und eine Nachtruhe. Da ist übrigens auch hilfreich, wenn das Handy woanders ist, aber das ist unsere alte Predigtreihe. Ich vergesse immer wieder, ganz ehrlich, das ist 1 der 10 Gebote. 1 der 10 Gebote. Ich glaube, das, was wir am häufigsten brechen, ist das Sabbatgebot, das Ruhetagsgebot. 2. Mose, Kapitel 20, ab Vers 8. Denke an den Sabbat, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, weder du noch. Und dann werden alle aufgezählt, die im Haus etwas tun können, bis hin zu den Tieren. Er hat noch nicht von Waschmaschinen gesprochen, weil das die Leute damals nicht verstanden hätten. Aber man kann drüber nachdenken. Denke an den Sabbat. Ich liebe die Formulierung. Denke daran. Weil ich vergesse es immer wieder. Ich muss genau dieses Gebot hören. Hey Andi, denke an den Sabbat. Denke an den Ruhetag. Und heilige ihn, ehre ihn. Gott hat die Welt an 6 Tagen geschaffen. Dann ruhte er und er heiligt, er segnet diesen 7. Tag, diesen Ruhetag. Was heißt das, einen Tag zu segnen? Ich weiß es nicht so ganz, aber es ist bedeutsam. Also lasst uns diese Einladung hören, in einen Rhythmus hineinzukommen. Vielleicht mit diesem Ruhetag. Ist eine sehr dicke biblische Einladung. Vielleicht innerhalb deiner Tagesstruktur. Es gibt in manchen christlichen Kreisen diese Tradition der stillen Zeit am Morgen. Es muss nicht am Morgen sein, es muss nicht still sein. Es muss nicht gesetzlich jeden Tag derselbe Ablauf, dieselbe Länge sein, aber in aller Freiheit überleg doch, was in deinem Alltag, und der ist so anders als mein Alltag, was in deinem Alltag gute Momente sind, um zur Ruhe zu kommen. Was gute Momente sind, um aus dem Tun, 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 Tun kurz herauszutreten, still zu werden, zu sein und sich zu setzen. Auf den Spuren von Martha, da kannst du Christ werden, als Christ leben und als Christ sterben. Und das ist wunderbar. Und auf den Spuren von Martha darfst du auch diese Einladung von Jesus hören, zu unterbrechen, auf die Knie zu fallen und still zu werden. Amen.